Man muss auch damit rechnen, dass man eine Tätigkeit unter massiv erschwerten Bedingungen leistet, unter ungenügend temperierten tropischen Bedingungen, mit einem teilweise sehr hohen Arbeitsaufwand bei einer rudimentären Ausstattung. An sich sind da nur routinierte Profis gefragt. Deswegen unterscheiden wir auch streng zwischen einem Formulator und einem Hilfseinsatz, und das mögen viele gar nicht gern hören. Antrieb war und ist die Begeisterung für die andere Welt, für andere Visionen, für andere Eindrücke. Mittlerweile kommen viele Menschen dazu, die man einfach lieb gewonnen hat und von denen man weiß, dass sie auf uns warten, dass sie uns brauchen. Das hat sich nie geändert, im Gegenteil. Wenn ich manchmal für eine längere Zeit nicht zum Reisen komme, dann fehlt mir einfach etwas.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wie immer nehmen wir für Sie Themen unter die Lupe, die für Sie in der Praxis oder im Labor interessant sind oder werden könnten. In dieser Folge wollen wir etwas in den Blick nehmen, das wir in einigen Folgen unseres Podcasts schon angeschnitten haben: die ehrenamtliche Arbeit neben der eigenen Praxis und die zahnärztlichen Hilfseinsätze in aller Welt. Dieses Thema bekommt noch eine besondere Bedeutung. Denn in der neuen, seit 2021 geltenden Approbationsordnung für Zahnärzte sind Pflichtformulaturen für die Studierenden eingeführt worden. Und damit steigt auch die Nachfrage nach Auslandsformulaturen.
Für mich als überzeugten Freiberufler gehört soziales Engagement zum Selbstverständnis eines freien Berufes einfach dazu. Vielleicht kommt da auch die münsterländische Prägung, das Bodenständige, aber auch das Verantwortlichsein für andere durch. Sich und seine Fähigkeiten und Interessen über das berufliche Engagement hinaus für die Gemeinschaft einzubringen, ist für mich ein wesentlicher Teil des freiberuflichen Selbstverständnisses und auch meines Gesellschaftsverständnisses. Gemeinsinn ist das, was unsere Gesellschaft, unsere Demokratie braucht. Und ich erlebe gerade bei den Heilberuflern in unserer Mandantschaft, dass es dazu auch eine große Bereitschaft gibt. Aber manchmal das Wissen oder die Ideen fehlen, wie man so etwas angehen könnte. Ich spüre auch und höre, dass die Generation der Babyboomer für sich sagt, wir haben eine gute Zeit erlebt, wir sind eine goldene Generation und irgendwo möchte ich auch etwas zurückgeben. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders über unseren heutigen Gast.
Genau, denn wir haben diesmal Tobias Bauer zu Gast, Zahnarzt mit eigener Praxis in Singen in der Bodenseeregion und seit Jahrzehnten ehrenamtlich sehr vielseitig im In- und Ausland unterwegs. Wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahren. Damals warst du noch Präsident von Young Dentists Worldwide, der Jugendorganisation der Internationalen Zahnärztevereinigung FDI. Heute bist du mit deinem eigenen Hilfsprojekt unterwegs. Herzlich willkommen, Tobias Bauer.
Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit euch diese Folge der Dental Minds gestalten zu dürfen. Wie Marion bereits kurz angesprochen hatte, ich bin Zahnarzt in Singen. Mittlerweile liegt das im S-Bahn-Bereich von Zürich. Studiert hatte ich in Heidelberg. 1995 kam ich nach Singen und habe es eigentlich bis heute nie bereut. Die Seenähe und auch die Berge waren sicherlich mit ein Grund für die Wahl des Ortes.
Lieber Herr Bauer, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ehrenamtliches Engagement für essentiell halte. Wie und wann sind Sie denn zu Ihrem Engagement gekommen? Es gab und gibt ja offensichtlich mehr als nur ein Projekt, wo Sie sich engagieren.
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Eigentlich viel zu lange, um hier zu erzählen. Ich darf es kurz machen. Angefangen hat es schon in der Schule. Meine Klasse hatte damals ziemlichen Ärger wegen eines Schüleraustauschs, der nicht so verlaufen war, wie es Eltern und Lehrer gerne gehabt hätten. Aber wir waren in der Pflicht, den Rücktausch zu organisieren. Weder Lehrer noch Elternvertreter wollten das übernehmen. Aus heutiger Sicht aus wirklich gutem Grund. Niemand hatte einen Plan und plötzlich hing die Sache an mir. Ich weiß nicht, wie das passiert war, aber ich durfte den Austausch organisieren. Aber letztlich hat das Konzept, das ich damals mit meinen Klassenkameraden auf die Beine stellte, überzeugt und wir konnten sehr viel bewirken. Die Folge war, dass das ganze Verhalten, der ganze Umgang mit uns sich schlagartig verändert hatte und das in einem sehr positiven Sinn. Das gab mir wirklich zu denken. Zu meiner Studienzeit herrschte eine regelrechte Aufbruchstimmung. Es gab eine große Europabegeisterung, das ist heute gar nicht mehr so nachvollziehbar. Der European Young Dentist, die European Dental Students Association wurde gegründet. Damals war die Partneruni von Heidelberg Bologna. Das war damals mehr als eine Uni, das war ein Namen für die europaweite Zusammenschluss der Universitäten. Internationale Kontakte waren damals für uns eine wahnsinnige Bereicherung. Wir waren damals unserer alten Garde an Hochschullehrern weit voraus. Die Ordinarien der alten Schule hatten für den Bologna-Prozess kein Verständnis. Das war auch mit einer der prägenden Momente. Noch älter als die European Dental Students war IADS, International Association of Dental Students. Die fanden sich bereits 1951 unter dem noch ganz frischen Eindruck des Zweiten Weltkriegs zusammen. Man wollte einfach diese noch frischen und unverarbeiteten Eindrücke überwinden und dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Das waren so die Hintergründe, mit denen ich dann im Studium konfrontiert war. Vor allen Dingen European Dental Students und International Association of Dental Students waren so die ersten Sporen, die ich mir im Bereich Ausland verdienen durfte.
Jetzt warst du ja auch lange Jahre bei Young Dentists Worldwide dabei. Was steckt da eigentlich so dahinter? Das kennen ja viele, glaube ich, nicht mehr so sehr aktiv. Sind die zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich, im Augenblick nicht mehr, ne?
Genau. Young Dentists, das war eine ganz neue Perspektive. Wir waren im Studium eben, hatten uns regelmäßig getroffen im Rahmen dieser Konferenzen, dieser Tagungen. Einmal im Semester fanden wir uns in irgendeiner europäischen Hauptstadt oder einfach nur Universitätsstadt zusammen. Und das hatte jedes Mal viel Freude, viel Spaß bedeutet, neue Ideen und natürlich auch ein bisschen Party und Sightseeing. Und viele kamen dann so Anfang der 90er Jahre in die Examensphase. Man hatte lange gemeinsame Jahre, gemeinsame Erlebnisse und das sollte jetzt zu Ende sein. Und wir hatten eigentlich alle gesagt, nö, also war so schön, das hat wirklich Spaß gemacht. Wie können wir weitermachen? Und vor diesem Hintergrund entstand 1992 die Young Dentists Worldwide. Die ganze Gemeinschaft, die wir uns damals über die Zeit aufgebaut hatten, wollten wir über das Studium hinaus uns erhalten. Und jeder hat so gesagt in der Art, hey, wir hatten eine ganz geile Studentenzeit zusammen, lasst uns auch einfach irgendwie weitermachen.
Werbung. Für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufs-Champions und Schnäppchenjäger gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Ursprünglich war eine Plattform von, heute würde man sagen, Startup Generation angedacht. Man wollte sich dem fachlichen Austausch widmen, wollte gemeinsam zu Kongresse gehen, wollte sich auch darüber austauschen, welcher Kongress ist gut, was bringt was, was ist nicht so toll, wo gibt es Innovation. Und auf diese Art und Weise lief dann Young Dentists die ganzen 90er Jahre über. Was natürlich auch immer eine wichtige Rolle spielte, waren die ganzen studentischen Partys. Da hatten wir wirklich einen Ruf uns erworben. Unübertroffen waren Partys in Frankreich, Brasilien und in den USA. Wir hatten dort auch mit der jungen Generation aus den USA, die nannte sich Generation X oder einfach die Nexus, wie sie dann so im Sprachgebrauch hießen. Und da kam zum Spaß zu den Partys auch noch der Sport dazu. Das lief so bis Anfang der Nullerjahre in den 2000ern.
Mein lieber Herr Bauer, eine Klassenfahrt nahm im Grunde genommen, war der Anfang letztendlich eines Bewusstseinswandels. Wo haben Sie denn gesessen im Bus damals? Wissen Sie das noch? Hinten bei den Rabauken oder in der Mitte irgendwo?
Man nannte es damals Affenschaukel.
Die letzte Reihe. Das ist bewusst die Frage, genau. Die letzte Reihe, das war in der Tat, das war eine besondere Reihe. Genau. Ja, das ist hochspannend, weil ich finde, Sie sind ja auch heute noch mit Diano unterwegs, seit über 15 Jahren. Und angefangen haben Sie, wie ich den Berichten auch aus der Quintessenz News entnehmen konnte, ja mal in der Karibik. Jetzt wird man da ja aber nicht nur Party gemacht haben, sondern im Gegenteil, sondern auch viel gearbeitet haben. Und genauer in der Karibik, in Hispaniola. Was macht denn Diano jetzt? Ukraine-Hilfe gehört auch dazu, habe ich gesehen.
Ja, also Karibik, Dominikanische Republik, Haiti, das war totaler Zufall. Ich hatte bei den Young Dentists ein Programm betreut, das eigentlich heute ziemlich nach hinten gerutscht ist. Das nannte sich Voluntary Work Abroad. Wir wollten uns damals ein Praktikumsprogramm aufbauen, so quer über die Welt verstreut. Jeder konnte in eine andere Praxis gehen, dem Kollegen mal über die Schulter schauen, junge Berufsanfänger an der Hand zu nehmen und sie in bestimmte Techniken einzuführen. Leider hatte ich das Problem so in diesen ersten Jahren des neuen Jahrtausends, dass ich da wenig reisen konnte. Da waren die Kinder noch klein, die Praxis war im Aufbau und da musste ich mich immer so ein bisschen mit der Schreibtischarbeit, mit dem sprichwörtlichen Finger auf der Landkarte begnügen. Und als ich dann so mit den Young Dentists zum Ende kam, wo ich gesagt habe, jetzt müsste es langsam mal einen Nachfolger übergeben werden, da habe ich mir gesagt, also jetzt hast du lang genug die Organisation gemacht, jetzt reist du selber. Dann 2009 kam ich zufällig bei einer Fortbildung in der Karibik mit zwei sehr kompetenten Zahnärztinnen zusammen. Das war die Arabella und die Anna. Die eine war die Leiterin von der Gesundheitsabteilung des Bischofssitzes von Santo Domingo und die Anna war Professorin an der Pucamaima. Das ist ein witziger Name. Das ist die Päpstliche Universität Cattolica Madre e Maestro in Santo Domingo. Und diese zwei hatten sehr viel über das Gesundheitswesen in Lateinamerika zu erzählen. Das war für mich total neu, das war spannend. Und was wirklich gut war, sie nahmen kein Blatt vor den Mund. Es war schon ein bisschen, ja, eine robuste Erfahrung. Dann kam kurz darauf das Erdbeben in Haiti. Und ich sagte mir, Moment, du kennst die Leute, da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert, was kannst du da machen? Die erste Rückmeldung war, hey, bei uns ist alles okay, aber in Haiti ist alles platt. Und gerade über die Arabella kam der Kontakt zu den Jesuiten zustande und dieser Kontakt besteht bis heute weiter. Und das ist wirklich eine sehr lebensbereichernde Erfahrung. Und es hat mir sehr viel Inspiration gegeben. Es war sozusagen ein intellektueller und spiritueller Ausgleich für unsere irdischen Mühen. Deshalb sind wir sicherlich auch noch bis heute in der Dominikanischen Republik aktiv. Haiti ruht im Moment aufgrund der bekannten Sicherheitslage. Dafür sind Jamaika, Kuba und Guatemala hinzugekommen. Manches läuft mittlerweile ohne mich. Das ist gar nicht mal alles zu schaffen. Aber gerade in der Dominikanischen Republik haben wir aktuell wieder ein Projekt gemeinsam mit der GEZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und diese Organisation ist ein Bundesunternehmen, die Entwicklungszusammenarbeit im Namen der Bundesrepublik betreut und ist eigentlich der Nachfolger des DED, Deutscher Entwicklungsdienst. Es gibt ein bundesweites Netzwerk mit vielen kleinen Hilfsprojekten, in das sind wir auch eingebunden. Dazu gehört zum Beispiel auch die Hochwasserhilfe im Ahrtal. Und über diese Hochwasserhilfe, die wir auch mal unterstützt hatten mit allen möglichen Verbrauchsmaterialien aus der Medizin, kam der Kontakt zur Ukraine-Hilfe zustande. Da gibt es dann immer wieder Aufrufe, die sagen, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, was könnt ihr dazu beitragen? Und diese Arbeit, die wir da mittlerweile leisten, die wäre ohne dieses Netzwerk gar nicht zu stemmen. Als Zahnmediziner sind wir Exoten dort, aber sehr willkommene Exoten und die Mengen, die über dieses Netzwerk laufen, diese Mengen an Spendenmaterial, das ist einfach unglaublich. Und ich bin immer wieder selber überrascht, wenn ich sehe, wie viele Tonnen wir da wieder zusammengeschaufelt haben. Aber wie gesagt, das ist nicht eine Sache, die nur über mich läuft. Da bin ich ein Rädchen in einem großen Radwerk.
Jetzt beschränkt sich dein Engagement, was ja sehr vielfältig ist, du beschreibst ja auch immer wieder für uns, nicht nur auf dein Projekt Diano, du bist ja auch in der Vernetzung dieser Hilfswerke aktiv, nicht nur in dem Netzwerk, was du gerade benannt hast. Du nimmst auch an vielen Veranstaltungen und Konferenzen zur globalen Gesundheitszusammenarbeit teil. Engagierst dich auch noch ein bisschen in der Standespolitik in Baden-Württemberg, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Und du bist auch noch als Publizist unterwegs mit DenJournal. Warum? Was treibt dich eigentlich an? Warum dieses fortgesetzte Engagement? Man könnte ja sagen, okay, ich bin jetzt alt genug, muss ich nicht mehr. Was treibt dich an? Was bewegt dich?
Ich denke, es sieht nach viel aus. Ich selber empfinde es eigentlich gar nicht so. mein näheres Umfeld gibt mir zwar immer mal wieder die entsprechenden Zeichen, sagt so, hier, jetzt langsam mal Stopp. Aber ja, so ganz habe ich es noch nicht so ganz auf dem Schirm, einfach innezuhalten. Die Standespolitik auf lokaler Ebene hier in Baden-Württemberg, das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht, aber das ist schon vor vielen Jahren an die nächste Generation weitergegeben worden. Vieles kam eben nacheinander, nicht parallel, und damit relativiert sich das Ganze etwas. Die Vernetzung der Hilfswerke untereinander, das war eigentlich vor 5 Jahren richtig aktuell, also vor der Corona-Zeit. Leider ist es jetzt auch ein bisschen, ja, nicht, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es fehlt mal wieder der richtige Impuls. Zu dieser globalen Gesundheitszusammenarbeit kam ich über die GEZ. Das ist eine Weiterentwicklung und das sind für mich völlig neue Perspektiven. Diese Zusammenarbeit in diesem Bereich ist für uns sehr fruchtbar und mittlerweile sind wir bereits in der 4. Förderrunde der Klinikpartnerschaften. Es verblüfft mich immer wieder, wie Diano einerseits mit sehr vielen erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen am Tisch sitzen, doch hinsichtlich der Zusammenarbeit, hinsichtlich der Zahnmedizin stehen wir plötzlich wieder ganz alleine auf weiter Flur. Das verlangt viel Innovation und Vorausdenken. Man kann sich nicht auf bewährte Muster verlassen. Man kann nicht auf irgendwas, was schon mal ein anderer gemacht hat, zurückgreifen, sondern man muss selber liefern. Und das ist das, was mich so im Moment antreibt. Dentjournal mache ich mittlerweile seit über 30 Jahren. Am Anfang haben wir alles selber gemacht, die kompletten Ausgaben auch gedruckt. Mittlerweile steckt da einiges an Erfahrung dahinter. Aber wir haben jetzt auch sehr gute Mitstreiter im Hintergrund, die das alles sehr gerne und sehr professionell machen. Antrieb war und ist die Begeisterung für die andere Welt, für andere Visionen, für andere Eindrücke. Mittlerweile kommen viele Menschen dazu, die man einfach lieb gewonnen hat und von denen man weiß, dass sie auf uns warten, dass sie uns brauchen. Das hat sich nie geändert, im Gegenteil. Wenn ich manchmal für eine längere Zeit nicht zum Reisen komme, dann fehlt mir einfach etwas. Letztlich ist es auch eine Motivationsquelle und ich habe zumindest für mich das Gefühl, dass es mir hilft, so manches im Alltag, was eigentlich mühsam und träge ist, deutlich leichter zu nehmen. Von vielen anderen Freiwilligen habe ich Ähnliches auch schon gehört. Nicht nur eine ehemalige sagte schon, jetzt wüsste sie erst, warum sie sich das ganze Studium überhaupt angetan hat.
Herr Bauer, was für ein grandioses Plädoyer für Ihr Engagement. Sie haben das schön formuliert. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, ich bin im Grunde genommen ja an vielen Stellen nur ein kleines Rädchen. Und auf der anderen Seite haben Sie große Erfüllung gefunden und finden Sie ja immer noch. Wie passt das zusammen? Ich stelle mir jetzt gerade mal jemanden, einen jungen Zahnarzt, eine junge Zahnärztin vor, die im Grunde das gleiche Interesse hat. Auch die sagt, ich möchte auch helfen. Ich möchte auch irgendwo aktiv werden. Aber dann bin ich ja nur ein kleines Rad. Und trotzdem Erfüllung? Wie passt das?
Also das ist die positive Erfahrung. Wir lernen sehr viele junge Kolleginnen, vor allen Dingen Kolleginnen kennen, die plötzlich aufblühen, die so ihr Studium hinter sich gebracht haben und dann erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Durchhänger, aber so eine Phase haben, wo sie sich einfach neu orientieren wollen, wo sie nach neuen Visionen suchen, wo sie sagen, ich mache mal jetzt nach 5, 5,5, 6 Jahren Studium einfach mal eine Pause nur für mich, um mich auf neue Beine zu stellen und bevor ich jetzt den nächsten Schritt angehe. Und mit diesen jungen Kolleginnen, natürlich gehören auch Kollegen dazu, jetzt mal andersrum gesagt, macht es wirklich Spaß, zusammenzuarbeiten. Wir haben noch auch andere Erfahrungen, aber dazu vielleicht noch später.
Also wer sich da Inspiration auch holen will, wir haben in einer der vorausgegangenen Folgen ja die Frau Dr. Pia Wöhner gehört, die ja genau das Schema passt, die ja mit ihrem Vater gemeinsam auch ebenfalls auf die Entdeckungstour oder auf die Tour nach Brasilien gereist ist und ebenfalls dort zahnärztlich tätig geworden ist. Das passt gut zusammen an der Stelle. Jetzt sind Sie ja neben all Ihren Aktivitäten ja auch noch niedergelassener Zahnarzt. Sie sind selbstständig und das auch schon seit mehr als 25 Jahren in eigener Praxis. Wie geht denn das überhaupt? Also was sagen denn Ihre Patienten zu einem Zahnarzt, der so oft unterwegs ist? Und jetzt kommt die spannendste Frage eigentlich, was sagt Ihre Familie dazu?
Ja, also das ist natürlich richtig. Das höre ich immer wieder. Das geht ja eigentlich gar nicht, was du da machst. Also wie schaffst du das? Natürlich, man muss Abstriche machen. Aber im Grunde genommen bin ich nicht häufiger unterwegs als viele Kolleginnen und Kollegen um mich herum. Manche zieht es regelmäßig zum Skifahren, andere zum Golfen, die dritten sind mit dem Boot unterwegs, gehen segeln und dann wieder dorthin. Also da hat sich so jeder seinen kleinen Freiraum erschaffen. Ich kenne einige, die haben einen Weinberg, manche Imkern, sogar mehr als einer. Und dann wieder andere, die fliegen alle 4 Wochen nach Mallorca. Und dann gibt es wieder welche, die arbeiten durch, die powern richtig durch bis Anfang 50 und gehen dann in Rente, schmeißen alles hin. Die Patienten sind eigentlich relativ verständnisvoll. Also heute hat mich erst wieder einer angesprochen und sagt, hier, komm, wenn du wieder ins Waisenhaus gehst, kauf was für die Kleinen, nimm was mit. Die Patienten waren es von meinem Vorgänger gewohnt, dass wir nicht immer da sind. Der hatte auch so sein Hobby, der hat eine kleine Finca in den Pyrenäen und da ist er regelmäßig hingefahren. Und gleichzeitig hat das die Urlaubszeiten einfach an die Schulferien angepasst. Er hat gesagt, er hat dann weniger Ärger, weniger Probleme mit dem Personal. Aber im Grunde genommen, so viel Urlaub wie damals, das habe ich heute eigentlich nicht mehr gehabt. Wenn ich weg bin, dann meistens so 10 Tage, selten länger. Und Familie, das ist eine andere Sache. Einerseits sagen sie, oh je, schon wieder Karibik. Und dann gucken manche verdutzt und sagen, also das ist wirklich Gemecker auf hohem Niveau. Aber es ist kein Gemecker, es ist einfach eine Feststellung. Die Kinder waren alle schon dabei. Die Töchter haben mittlerweile Spanisch gelernt. Die eine hat konsequenterweise Tourismus studiert. Und die Jüngere war jetzt schon ein paar Mal mit in den Waisenhäusern. Die sagt auch, sie geht im Herbst wieder mit, wenn wir wieder unterwegs sind. Die machen so ihr eigenes Ding. Und der Junior, der Mittlere, der ist selber auch immer wieder mal in Südamerika unterwegs. Aber es gibt immer mal wieder, da hat es ein bisschen geknirscht und gesagt, jetzt muss es jetzt sein, muss es später sein. Also man muss dann immer wieder einen Kompromiss und einen Ausgleich finden.
Jetzt bist du ja mit Diano, hast es erzählt, in der Karibik viel unterwegs. Du hast auch schon bei uns viel berichtet über Einsätze in der Dominikanischen Republik oder auf Jamaika. Wer kann denn bei Diano eigentlich mitmachen? Also Zahnärztinnen und Zahnärzte, das ist klar, ne? Aber nehmt ihr auch Zahntechniker und Fachpersonal mit? Was sollte man mitbringen an Fähigkeiten und Eigenschaften, wenn man bei dir anfragt und sagt, ich würde gerne so einen Hilfseinsatz mit begleiten oder betreuen?
Also grundsätzlich können alle mitmachen. Die älteste Teilnehmerin, die wir bisher hatten, ist 82, ist eine pensionierte Krankenschwester. Und die hatte richtig Spaß. Und die kam auch bei den Kindern in den Waisenhäusern super gut an. Die hat dann gesagt, ja, sie kann nicht viel helfen, sie ist eigentlich nur Ballast. Aber da hat die immer 5, 6 Kinder um sich herum und eins ist regelmäßig auf dem Schoß eingeschlafen. Also du hast sehr viel geholfen. Du hast den Kindern irgendwas gegeben, Zuneigung, Zuwendung und das ist mehr wert als alles andere. Von daher sage ich immer gerne, ermutige dich, nehmt eure Freunde mit, nehmt Familie mit, ist es für uns kein Ding. Die Zahntechniker haben wir auch gerne dabei, die haben mittlerweile aber ein eigenes Projekt und von den Patienten werden sie wie Götter verehrt. Das habe ich immer wieder gesagt zu den Zahntechnikern, wenn ihr irgendwas machen wollt und ihr kommt mit in die Karibik, ihr werdet sehen, euch fliegen dort die Herzen entgegen. ZMFs sind sowieso willkommen. Also da habe ich auch ein sehr, sehr markantes Erlebnis mit einer jungen ZMF. Die hat also wirklich die Gruppe, das waren Studenten, Studentinnen und junge Zahnärztinnen, die hat die regelrecht gepusht. Und diese Gruppe hat wirklich die Insel gerockt. Die hatten richtig Spaß miteinander. Die hatten mit lokalen Teams dann Baseball und Volleyball gespielt. Das kam super an. In Jamaika haben wir oft die Erfahrung, dass wir mit großen amerikanischen Gruppen unterwegs sind und die bringen ihre eigenen RDAs mit, also Registered Dental Hygienists. Und das ist wirklich eine Gattung für sich. Und mit denen ist immer Party. Egal wo man ist, da ist eine knallige Stimmung. Selbst wenn man 16 Stunden am Tag unterwegs ist, morgens mit dem Bus hin, Patienten behandeln, abräumen, zusammenbauen, wieder zurückfahren, da ist im Bus immer Party. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Jetzt zu der Frage, was man mitbringen soll, was die Voraussetzungen sind, das wäre eigentlich ein eigenes, abendfüllendes Thema. Man muss wirklich an der Einstellung arbeiten. Die Einstellung zum Projekt, zum Einsatz ist das A und das O. Diese Tätigkeit hat wenig bis gar nichts mit der Arbeit daheim zu tun. Klar, seine 10 Füllungen ist auch nicht anders. Aber man muss sich an das ganze Ambiente herantasten, man muss sich klar machen, man arbeitet in einem Land, in einer Gegend, wo alles lang nicht so ist wie bei uns hier. Wenn man Auslandserfahrung hat, wenn man schon mal in Lateinamerika war, wenn man die Mentalität kennt, dann kann man so ein bisschen erahnen, was einen da erwartet. Weil nichts in so einem Land heißt wirklich nichts. Und wenn man hier sagt, es gibt nichts, dann hat man irgendwie doch noch jede Menge, hat noch ein Füllhorn. Also dort heißt nichts wirklich nichts. Man muss auch damit rechnen, dass man eine Tätigkeit unter massiv erschwerten Bedingungen leistet, unter ungenügend temperierten tropischen Bedingungen, mit einem teilweise sehr hohen Arbeitsaufwand bei einer rudimentären Ausstattung. An sich sind da nur routinierte Profis gefragt. Deswegen unterscheiden wir auch streng zwischen einem Formulator und einem Hilfseinsatz, und das mögen viele gar nicht gern hören.
Ich habe zwei Nachfragen dazu. Werden Sie von der Industrie unterstützt? Und zwar die Compliance-Regeln, die wir ja im dentalen Gesundheitsmarkt haben, machen es ja auch der Industrie immer schwerer, möglicherweise Projekte zu finden, wo sie sich einbringen können. Werden Sie unterstützt oder könnte man noch mehr im Grunde oder erhofft man sich möglicherweise noch mehr Unterstützung aus der Industrie? Das wäre die eine Frage. Und die zweite, Sie haben es gerade mal angesprochen, die Zahntechniker haben ein eigenes Projekt. Wir sind ein Dental Minds, ist ein Podcast für Praxis und Labor. Kennen Sie es zufälligerweise, sodass wir es auch da nochmal einfach benennen können, um da möglicherweise junge Zahntechniker und Zahntechnikerinnen neugierig zu machen?
Ja, also erst zur Frage Industrie. Wir werden unterstützt, also für die Ukraine, das würde gar nicht gehen ohne die Industrie. Ich meine, wir bekommen viele Materialien, die hier nicht mehr unbedingt in den Verkauf kommen, aber das sind mittlerweile ganz ordentliche Beträge und das hilft uns sehr. Und wenn ich sage, es hilft uns sehr, dann ist das für uns eigentlich ein durchlaufender Posten, weil diese Waren, diese Spenden, die gehen paletteweise in die Ukraine und kommen dort auch in den Kriegsgegenden, in Kherson, in Kiew, auf dem Land an, und die sagen, das wird dringend gebraucht. Also das ist gut. Eine bessere Vernetzung mit der Industrie wäre wünschenswert. Also manchmal haben wir auch Schwierigkeiten, da laufen wir gegen die Wand, wenn wir sagen, hier, ihr habt doch immer wieder Sachen übrig, was macht ihr, also wenn Verpackung kaputt ist? Oder das Problem ist immer, wenn zum Beispiel Anästhesie oder Medikamente zurückgeschickt werden von den Praxen aus irgendeinem Grund, dann werden die vernichtet, dürfen nicht mehr an andere Praxen abgegeben werden und sagen, hier, das interessiert dort keinen Mensch, ob da schon mal das in einer anderen Praxis war oder ob dann ein Kartondeckel fehlt, wie auch immer, Hauptsache die Sache ist noch brauchbar. Da wäre dringend ein Umdenken erwünscht. Es wäre auch ganz gut, wenn man mit verschiedenen Firmen besser in Kontakt kommt, an die richtigen Leute rankommt und sagt, guckt mal durch, was ihr alles sonst vernichtet. Es ist irgendwie hanebüchen. Zum einen werden Sachen für viel Geld hergestellt, es wird Energie verwendet, es werden Ressourcen verwendet und dann ist es übrig, landet irgendwo in der Presse und dann wird nochmal Energie aufgewandt, wird nochmal Geld aufgewandt, nochmal Ressourcen, um das Ganze wieder zu vernichten. Also da fasst man sich einfach an den Kopf. Und das ist bei einigen ist es angekommen, da haben wir sehr viel bewirken können, bei anderen leider noch nicht.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal, quint.news.
Letztes Jahr haben wir 3 Container Isopropanol bekommen. 3 Container aus den USA, abgelaufen. Ist natürlich, kann man einen Skandal draus machen, das muss sofort vernichtet werden. Jeder Chemiker sagt, Isopropanol ablaufen, das ist ja Käse. Wir haben rumgefragt, haben gesagt, hier, wie sieht's aus, könnt ihr damit verwenden? Manche haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Dominikanische Republik, Salut Publik, also das staatliche Gesundheitswesen, hat gesagt, es interessiert die Dengue-Viren überhaupt nichts, ob das abgelaufen oder nicht, sie werden einfach damit vernichtet. Dieses Material ist dann an Außenposten, in kleine Gesundheitsstationen gekommen, die sonst nichts bekommen. Und für die war das eine immense Hilfe. Und das hat also uns sehr viel Anerkennung beigebracht. Und die Firmen waren eigentlich auch froh, weil sie das Material noch einem sinnvollen Zweck zuführen konnte. Jetzt in der Ukraine sind wir eigentlich wieder an einem Punkt, wo man sagt, also wenn wir hier eine bessere Vernetzung hätten, zu also manchen entscheidungsbefugten Chefetagen, da ist noch Luft drin, sagen wir es mal so.
Wir werden ja, Mario wird mir zustimmen, in den Shownotes entsprechende Verlinkungen und Adressen darstellen, wo man Kontakt auch zu Ihnen aufnehmen kann. Die zweite Frage war, wir sind ja ein Podcast, der sich an Praxen und Labore richtet. Und das Projekt der Labore würde mich auch interessieren. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern da auch neugierig zu machen, wäre auch nochmal ein eigener Podcast wert. Aber vielleicht haben Sie ja auch eine Idee, wie das Projekt heißt, dass wir es einfach nur benennen können.
Also zum einen, wir haben immer wieder junge Zahntechniker dabei, vor allen Dingen in Jamaika, und die waren hochbegeistert. Die sind dort eingesetzt worden wie die jungen Freiwilligen aus dem Studium und konnten dann auch Prothesen herstellen, und das kommt super gut an. Wir haben einen Zahntechnikermeister in Halle, der Ralf Thum, der ist mit uns immer wieder unterwegs, der ist im Monkey Jungle, macht dort Prothesen, und mit einem der Waisenhäuser in Haiti hat er jetzt einen Ausbildungsweg aufgebaut. Er hat im Moment sogar einen jungen Haitianer in Halle, der dort eine Art Schnupperkurs macht, Zahntechnik, und der ist sehr begeistert. Die Haitianer sind bekannt als sehr künstlerisch aktive, handwerklich sehr geschickte Menschenschlag, die auch viel so schmiedeeisene Sachen machen, die basteln, die Bilder machen, die wirklich fit sind, und der hat es schon drauf. Und das ist sicherlich eine gute Sache, und vor allen Dingen einerseits die Ausbildung, der Wissenstransfer, das Know-how, und dann, dass sie Arbeit finden, dass sie eine Arbeitsstelle haben, dass sie damit ihre Familie ernähren können und dann gleichzeitig auch den Menschen helfen, weil viele haben keine Chance in Haiti, auch in der Dominikanischen Republik und ein paar anderen Ländern, an eine Prothese ranzukommen. Und hier, ich sag immer, wenn ihr einen Zahntechniker habt, wir haben auch viele Zahnmedizinstudentinnen und Studenten, die schon Zahntechnik vorher gemacht haben, nehmt ein paar Zähne mit, das ist ein super Türöffner, wenn am Anfang die Leute noch ein bisschen reserviert sind und gucken erstmal, wer da kommt. Man sagt, man macht einen Abdruck, es gibt Prothesen, dann ist die Bude voll. Also dann können die sich nicht mehr vor Arbeit retten, und dann haben die eben diesen optimalen Einstieg. Das ist dann so ein bisschen so, wird das Eis gebrochen.
Ja, danke für den Hinweis. Da gibt es ja dann die Möglichkeit, auch mal vielleicht zu dem Zahntechnikermeister in Halle Kontakt aufzunehmen. Marion hatte es in der Begrüßung ja schon gesagt, Formulaturen sind verpflichtend geworden. Erleben Sie, und auch vielleicht wissen Sie es von anderen Hilfsorganisationen, jetzt einen Run auf die Auslandsformulaturen und Hilfsprojekte? Und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten bereitet das?
Ja, eigentlich ist es noch gar nicht abzusehen. Der erste Eindruck ist, dass es deutlich komplizierter und aufwendiger wird. Schon durch Corona hat sich ziemlich viel verändert, und das nicht unbedingt zum Vorteil. Die Generation Z geht mit einem ganz anderen Anspruch an die Sache ran. Es ist nicht immer so ganz klar, wer bestimmt und wo es lang geht. Es gibt einen wesentlich höheren Klärungsbedarf. Es liegt an uns, sicherzustellen, dass alle Schritte verstanden werden, dass sie wissen, was gemacht werden kann, was gemacht werden muss und was ein absolutes No-Go ist. Es braucht klare Ansagen. Wir haben aktuell sogar einen Rechtsstreit mit einer Gruppe aus einem Grund, bei dem sich eigentlich jeder normale Mensch nur an den Kopf fassen kann. Aber ganz gleich, wie dieser ausgehen wird, diese Art des Vorgehens hat uns jetzt schon einiges eingebrockt. Es gibt mit Sicherheit gravierende Folgen. Derzeit läuft im Hintergrund wohlgemerkt eine ziemlich ausführliche Diskussion über mögliche rechtliche Folgen bei einem Einsatz, vor allem in der Haftungsfrage. Und damit das ganz klar gesagt ist, studentische Famuli haben keinen Rechtsanspruch auf die Durchführung von Tätigkeiten, die eindeutig Zahnärzten vorbehalten sind. Keine Haftpflichtversicherung haftet in so einem Fall. Vor diesem Hintergrund könnte es durchaus sein, dass einige Organisationen kalte Füße bekommen und davon Abstand nehmen, zukünftig überhaupt noch Famuli aufzunehmen. Wir hatten es immer wieder, dass Organisationen gesagt haben, nee, keine Studenten mehr. Für uns ist die Formulatur, sind die Formulier nicht das Kerngeschäft. Wir bieten gerne Plätze an. Allerdings muss dies unserer Satzung entsprechend kostenneutral sein und zur jeweiligen Mission passen. Aber um nochmals auf die Frage zurückzukommen, der RAN ist da. Letztes Jahr allerdings auch deshalb, weil eine ganze Reihe von Ländern in Südamerika aufgrund der Sicherheitslage ausgefallen waren. In vielen Ländern Südamerikas bestehen sehr unsichere politische Verhältnisse und deshalb können wir auch im Moment niemand guten Gewissens nach Haiti schicken. Von Afrika, von der Sicherheitslage dort in vielen Staaten ganz zu schweigen. Hinzu kommen noch Naturkatastrophen, die jetzt dazu zunehmen und auch das zunehmende gesundheitliche Risiken. Das ist immer so eine Sache, auf die man auch hinten hinweisen muss. Gerade jetzt Denguefieber oder Zika-Virus und auch noch ein paar andere mückentransferierte Geschichten sind nicht so ganz ohne. Was noch eine große Rolle spielt, ist der aktuelle Ausbildungsstand. Zu Corona-Zeiten fand ein Großteil der Ausbildung am Phantomkopf statt. Das hat sehr gravierende Auswirkungen. Das kommt einer deutlich schlechteren Vorbereitung gleich. Und das verstehen viele nicht. Die Einsicht ist immer wieder ein Thema. Und wir haben eben beobachtet, dass es eine große Diskrepanz in der Selbsteinschätzung gibt. Und wir können eben keine Studenten ohne Aufsicht auf Patienten loslassen. Selbst unter Aufsicht ist das mehr als umstritten. Wir verlangen zum Beispiel zwingend, dass Schulen oder karitative Einrichtungen wie Waisenhäuser oder Heime besucht werden. Die Patienten können dort untersucht werden und der Behandlungsbedarf kann festgestellt werden. Das können Studenten machen. Dann kommen Antworten wie, ja, wir machen doch keine Studenten, keine Schulbesuche, keine Kindergartenbesuche 24/7. Dafür nehmen wir die lange Anreise nicht in Kauf. Dann sagen wir ganz schön Dankeschön für dieses Gespräch. Was sie auch nicht immer verstehen, ist, dass die ganze Betreuung und die technische Ausstattung einfach kostet. Eine Auslandsformulator in einem anderen Land ist kein kostenloser Urlaub. Damit fängt es schon an. Es gibt einen Zuschuss vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, und der ist an strenge Vorgaben gebunden. Und das ist noch nicht überall angekommen. Es gibt ein Credo hier in Deutschland, Ausbildung muss kostenlos sein. Und das führt immer zu Unverständnis und Konflikten. Eine Hilfsorganisation kann keine studienplatzkonforme Ausbildungsstätte vorhalten. Selbst die Basics, die wir für eine Behandlung brauchen, kosten. Andererseits ist es fest in den Köpfen verankert, dass man nicht zu Ausbildungszwecke ins Land reist, sondern sich als qualifizierter Helfer sieht, der eine Rundumversorgung erwarten kann. Anders ausgedrückt, eine Formulatur gehört zur Ausbildung, gehört zum Studium, aber in Deutschland will es einfach nicht ins Bewusstsein, dass eine Ausbildung irgendjemand bezahlt. Es ist ein Unding, von einem Drittland zu verlangen, deutsche Studiengänge bzw. einzelne Studierende zu subventionieren. Eine akademische Ausbildung kann sich in vielen Ländern nur die besser gestellten Leute leisten. Viele professionelle Hilfsorganisationen bieten diese Art von Hilfseinsätze in Anführungszeichen zum Preis von $900 pro Woche an.
Ja, wir hatten das ja in unserem Podcast schon mit dem Dr. André Wühner und seiner Tochter Dr. Pia Wühner angesprochen. Karl-Heinz hat das auch schon gesagt. Die waren beide 2019 gemeinsam, Vater und Tochter, für ein Projekt in Brasilien. Und sie haben diese Erfahrung damals als sehr wichtig und bereichernd empfunden, aber sie waren auch danach sehr kritisch und nachdenklich, was eben die fachlichen und ethischen Aspekte solcher Hilfseinsätze angeht. Das hast du ja eben auch nochmal deutlich gesagt. Das sei kein Trainingslager für Studierende oder Berufsanfänger, so ihr Fazit. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, also du siehst das ähnlich, wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Es gab ja dazu auch mal eine Konferenz der Hilfsprojekte zu diesen rechtlichen und ethischen Fragen. Hat das dann irgendwie Folgen gezeitigt noch? Also es gibt, glaube ich, so eine Art Kodex, an dem man sich halten sollte, aber der scheint bei den Studierenden zumindest nicht angekommen zu sein.
Absolute Zustimmung meinerseits. Es war lange nicht präzise formuliert, was Studierende unter Aufsicht dürfen und was nicht. Das ist mittlerweile sehr eindeutig formuliert. Diese Einstellung dazu hat sich über die ganzen Jahre hinweg weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir einen Konsens, der von allen Organisationen, die in dieser Koordinierungskonferenz vertreten sind, mitgetragen wird. Es wurde eine Handreichung zum Thema ethisch-rechtliche Aspekte bei zahnärztlichen Hilfseinsätzen im Ausland erstellt. Von uns bekommen alle Freiwillige, ganz gleich ob Studierende oder Approbierten, diese Handreichung zugestellt. Dazu kommt ein Code of Conduct, ein Verhaltenskontakt, der unterschrieben werden muss. Hier kommen auch für mich persönlich die Erfahrungen mit der GEZ zum Trage. Da gibt es einige Workshops zu diesem Thema und die haben Spuren hinterlassen. Wir sind zum Beispiel sehr eindringlich zum Umgang mit Menschen und den Kulturen in einem Drittland sensibilisiert worden. Und dort gilt das Credo, es muss eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein. Und das ist das Maß aller Dinge. Und das gilt für uns auch. Also da haben wir in den letzten Jahren doch deutlich hinzugelernt.
Aus der Sicht eines Juristen scheint sich das Ganze ja noch so ein wenig im rechtsfreien Raum zu bewegen. Ich erlebe das ja auch in der täglichen Praxis, dass Veränderungen im Markt, denken wir mal an die zunehmenden pflegebedürftigen Menschen im Land, an die Notwendigkeiten möglicherweise auch von mobilen Einsätzen, auch von Zahnärzten außerhalb ihrer Praxis, da stimmt oft Berufsrecht und Standesrecht nicht überein mit den Notwendigkeiten. Und der zweite Punkt, den wir am Wochenende alle erleben durften, die deutsche überbordende Bürokratie hindert ja auch viele ausländische Pflegekräfte und Mediziner hier im Land tätig werden zu können. Zumindest dauert das ewig, bis da Gleichwertigkeitsprüfungen etc. abgeschlossen werden. Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung rechtliche Regulierungen, die potenziellen Einsätzen irgendwo entgegenstehen oder die man beachten muss? Das wäre der eine Teil. Und gibt es denn auch Länder, die schon sagen, also so ganz gerne sehen wir diese Projekte gar nicht mehr bei uns im Land, aus welchen Gründen auch immer?
Ja und nein. Also ich kann sagen, beides gilt. Und in jedem Land gibt es eigentlich Vorbehalte. Und diese Vorbehalte muss man individuell ausräumen. Also wir legen Wert darauf, dass wir eine offizielle Zusammenarbeit haben im Land, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und dass wir uns nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen. In keinem Land der Erde kann jemand hingehen als Zahnarzt oder als Arzt und ohne Zulassung tätig werden. Es gilt praktisch überall das Gleiche. Die Umsetzung ist manchmal ein bisschen anders. Die Gesetze nicht so. Also hier in Deutschland wird sehr viel genauer drauf geschaut. In vielen anderen Ländern, wenn man da im Urwald ist, wenn man auf irgendeiner abgelegenen Insel ist, die nur per Beiboot erreichbar ist, da kommt kein RKI vorbei und kontrolliert. Also da sind die Leute froh, wenn sie überhaupt eine Behandlung bekommen. Aber man muss angemeldet, man muss registriert sein. Und das ziehen wir auch durch. Da haben wir auch immer wieder Diskussionen. Wir haben diese Application-Form. In Jamaika wird es sehr genau, sehr strikt bewertet. Diese Application-Form wird von der PAHO, der Pan American Health Organization, ausgegeben. Und da sind sehr viele Fragen zu beantworten. Da geht es natürlich auch um Vorstrafen, um Vorbildung und sehr viele kleine Dinge. Es ging aber auch dann wieder, dass man jemand angeben muss in einem Notfall, welche Allergien man hat und so. Also es ist teilweise auch sehr fürsorglich, aber man muss das ausfüllen. Ich meine, es ist auch in Deutschland undenkbar, dass jemand auf den Marktplatz geht, da ein Zelt aufbaut und schreibt, hier gibt's kostenlose Zahnbehandlungen. Also da hätte man keine 10 Minuten, würde die Polizei dastehen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass in den Ländern, selbst in der Dominikanischen Republik, in den Hauptstädten, ist die zahnärztliche Versorgung überall sehr gut. Da gibt es eine Versorgung, die sich nicht wesentlich von dem bei uns unterscheidet. Aber je weiter man wegkommt, je weiter man in die abgelegenen Gegenden kommt, da ist da nichts mehr. Und das wissen sie sehr wohl. Und da wird dann auch das eine oder das andere Auge zugedrückt. Und am besten ist natürlich immer, wenn man sich trotzdem mit den Behörden in Verbindung setzt, denn es ist dann die Salute Public oder einfach die National Health Service. Und wenn man sich mit denen abstimmt, dann hat man keine Probleme. Und dann kann man auch davon ausgehen, es ist, sagen wir mal, in einem gewissen Rahmen rechtlich abgeklärt. Es gibt dann manchmal wieder Probleme, dann weiß wieder keiner was, wenn irgendwie was passiert ist. Aber das sind dann wieder so Grenzfälle. Andererseits werden wir dann auch wieder geholt, wenn dann irgendeiner in eine Machete gelaufen ist und die Glieder abgetrennt hat und dann dürfen auch die Zahnärzte nähen, weil es sonst nichts gibt. Also das ist so ein bisschen ambivalent, aber Grundsatz gilt, dass sich jeder mit dieser Frage der Ethik, mit diesem Verantwortungsbewusstsein auseinandergesetzt haben muss. Ansonsten haben wir gesagt, nehmen wir jemanden nicht mit.
Ich kann das gut verstehen, weil wenn das Projekt zu laut wird, also zu laut wahrnehmbar wird, ist das ja auch immer ein Stück weit für jede Regierung, egal ob demokratisch oder auch, sag ich mal, kommunistisch oder sonst wo geführt, immer auch ein Stück weit ja eine Bankrotterklärung, ne? Dass von außen her Helfer kommen müssen, um hier Zahnarzt oder um Krankenversorgung sicherzustellen. Deswegen diplomatisches Geschick, kann ich mir gut vorstellen, ist gefordert, ne, an der Stelle.
Ja, ich glaube, da sollte man auch nochmal, kann ich gerade noch einhaken, wir reden immer noch von Entwicklungsländern. Das ist eigentlich ein falscher Begriff und es gibt ja momentan auch eine große Diskussion darum, wie wir damit umgehen, dass wir in andere Länder gehen, die Probleme haben, unbestritten, aber die ihre Probleme ja auch selbst lösen können müssen irgendwann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der bei vielen noch nicht so ganz angekommen ist. Ne? Dass das nicht, wir kommen dahin und helfen, sondern dass es eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe sein soll und mit den Partnern auf Augenhöhe. Du hast es schon gesagt. Wie beeinflusst das eure Arbeit? Also dieses veränderte Verständnis davon, in anderen Ländern tätig zu werden und dann natürlich auch die Frage, wenn man jetzt sich engagieren möchte, wo finde ich dann eigentlich ein passendes Projekt?
In dem Bereich ist sicherlich noch viel zu tun und diese Haltungen, die sind so in den Köpfen drin, da läuft man oft gegen eine Wand. Und das hatte ich jetzt auch schon angesprochen mit der Koordinierungskonferenz von der Bundeszahnärztekammer. Da wird es auch bei der nächsten Veranstaltung 2025 nochmal Beiträge dazu geben. Wo findet man das Projekt? Da gibt's, die meisten gucken dann erstmal so frei im Internet, was gibt's? Zum Beispiel gehe ich jetzt nach Afrika, welche Hilfsprojekte gibt's in Kenia? Dann findet man meistens erstmal 3 Seiten lang die kommerziellen. Das sind dann Angebote zwischen 2.000 und 3.000 Euro, Dollar für 2 bis 3 Wochen. Und das ist dann alles irgendwie in ein bisschen so, ja, organisiert im Disneyland. Wenn man da ein bisschen genauer guckt, dann findet man doch die eine oder andere Organisation. Wir hatten ein super Projekt vor einigen Jahren, dieses Volunteer Handbook, das ist bis 2019 herausgegeben worden und das kursiert immer noch als PDF. Das ist eine gute Geschichte. Die Studierenden, die finden beim ZAD, zum Zahnmedizinischen Austauschdienst, eine breite Palette von Hilfsorganisationen. Das ist eine richtige Datenbank und die wird auch gut gepflegt. Da hat man einen guten Überblick und dann sind diese Seiten der Bundeszahnärztekammer über die karitativen Tätigkeiten der Zahnärzte eine sehr gute Hilfe. Die haben eine virtuelle Weltkarte und da kann man auf die Region, auf die Länder klicken und bekommt dann die Auskunft. Das spuckt dann aus, wer wo in welcher Region aktiv ist. Vor allen Dingen in Südamerika sind sehr viele Initiativen aktiv, in Asien genauso, Indien, Ladakh, Nepal, dann so Richtung Myanmar noch, Philippinen, Kambodscha, da wird man schon sehr fündig. Was jetzt natürlich zu jedem Einzelnen passt, das muss auch jede Einzelne feststellen. Was will ich machen? Wie lange will ich gehen? Unter welchen Bedingungen will ich arbeiten? Was wird mir angeboten? Und das dauert schon eine ganze Weile. Also da muss man schon einiges an Zeit einplanen, um dann herauszufinden, was zu einem selber passt. Also ich würde sagen, einfach da mal wild drauf losgehen. Was auch eine gute Hilfe ist, natürlich die Quintessenz News. Da sind regelmäßig Informationen drin. Und ja, auch sonst quer durch den Gemüsegarten sind immer wieder Berichte, obwohl sie eigentlich so in den letzten Jahren eher abgenommen haben. Man findet nicht mehr ganz so viel wie noch vor der Corona-Zeit.
Ja, das hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass zum einen einige Projekte die Corona-Zeit nicht gut überstanden haben oder eben auch die Kontakte verloren gegangen sind. Auch die politischen Bedingungen haben sich an vielen Zielländern geändert, das hast du schon erwähnt. Und zum anderen, dass die Campen, die es organisiert und gemacht haben, auch älter geworden sind und manche dann auch nach Corona dann nicht mehr die Energie aufgebracht haben, ihre Projekte fortzuführen oder auch die Partner dann einfach nicht mehr da sind. Ich habe noch eine Frage, weil du ja auch berichtet hast, Ukraine, Spenden, dass der hohe Bedarf an Spendengütern, die Frage kommt auch immer wieder in Social Media. Wer was an Sachgütern spenden möchte, da gibt es ja auch einige, die ihre Praxen auflösen und dann sagen, verkaufen will ich es eigentlich nicht, aber ich würde es ganz gern spenden. Worauf muss man denn da achten und wo kann man sich hinwenden, wenn man da sowas loswerden will? Ich weiß, dass ihr mit Diano auch einiges an Praxisequipment immer wieder verschippt habt bis nach Jamaika.
Ich empfehle immer das Hilfswerk Deutscher Zahnärzte. Das ist eine sehr gute Anlaufstelle. Die haben so ein bisschen den Überblick. Der Klaus-Achim Sührmann und der Klaus Winter sind also wirklich die, sagen wir mal, top informierten Leute in Deutschland. Wir arbeiten mit denen zusammen. Wir lassen es dort koordinieren und wir organisieren unsere Fahrten, unsere Transporte über die Rosinen-Initiative. Das ist eine ukrainisch-deutsche Organisation. Rosinen-Initiative ist so ein bisschen an die Rosinenbomber angelenkt. Und die haben also wirklich auch die Kapazität von LKWs. Also wenn wir da mittlerweile bestimmt 20 LKW-Ladungen rübergeschickt haben, dann geht es eigentlich nicht ohne deren Hilfe. Es ist sonst kompliziert. Man muss sehr viele Dinge beachten. Man muss am Zoll, man muss die Einfuhrzeiten, man muss eine Ladeliste erstellen, man muss auch die Praxen abbauen. Das ist sehr aufwendig und erfordert auch ein bisschen technisches Geschick. Und von daher ist es nicht ganz einfach, aber es ist im Moment läuft das sehr viel und es gibt auch einen sehr, sehr hohen Bedarf an Spenden, an Gebrauchtgeräten, die in Gegenden kommen, wo man eigentlich noch gar nicht neu bauen kann, weil es immer mal wieder können die Kampfhandlungen aufflammen und wenn dann frisch eingerichtete Klinik in Flammen steht, dann kann man das vielleicht verschmerzen, wenn es nichts Neues war, wenn es natürlich eine total neue Geschichte war, dann hängt es mit Krediten und mit allem zusammen, dann ist es schon ein schwerer Schlag. Also von daher gerne am besten, wie gesagt, an uns oder auch noch besser an das Hilfswerk Deutscher Zahnärzte. Und dann muss man individuell eine Lösung finden, einen Weg suchen, wie die Geräte und die Praxissachen in die Ukraine gelangen.
Herr Bauer, Mario und ich lassen Sie natürlich nicht vom Haken dieses Interviews, um die Gelegenheit auch nicht zu verpassen, einen so erfahrenen Zahnarzt zu fragen. Nicht nur, dass Sie das wahrscheinlich heute doch wieder angehen würden, wenn Sie junger Zahnarzt wären, auch die Projekte wieder angehen würden. Wir haben heute eine große Problematik in dem Thema der Nachfolgesuche, der Niederlassungsproblematik bei jungen Zahnärzten. Sie haben eine große Erfahrung. Würden Sie sich wieder niederlassen als freier Zahnarzt?
Ja, schwierige Frage. Also es sind heute völlig andere Voraussetzungen wie zu meiner Zeit. Also so in den 90er Jahren, da gab es eigentlich nichts anderes. Und da galt man als Schwächling, wenn man sich da nicht möglichst unmittelbar nach dem Studium niedergelassen hätte. Also ich würde es heute nicht mehr ganz so machen. Und unter den heutigen Bedingungen, den ganzen Drumherum, was hier mit RKI, was mit den baulichen Voraussetzungen ist, was man an Risiken eingeht, an Kosten hat, kann ich die junge Generation schon verstehen, dass sie einfach mal eins und eins zusammenzählt und sagt, also das ist für mich wirklich ein immenses Risiko. Wir wurden damals ins kalte Wasser geworfen oder sind auch selber ins kalte Wasser gesprungen, waren mutig dazu. Also heute würde ich sagen, es sind nicht mehr die gleichen Bedingungen wie noch, sagen wir mal, vor der Jahrtausendwende. Bis dahin war es so, sagen wir mal, alles in Butter, ist es weitergelaufen. Also unter diesen ganzen Vorbedingungen, wie wir sie heute haben, muss man wirklich ein sehr gutes Konzept und vor allem einen sehr guten Finanzmeister in der Hinterhand haben, um das noch zu machen.
Ein Plädoyer für den Bürokratieabbau auch in der deutschen dentalen Welt, so verstehe ich das. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss und ich sage Dankeschön für die Umrundung dieses Themas und für Ihr Engagement und für die offene und klare Darstellung dessen, was heute an Möglichkeiten bestehen. Aber Sie haben auch von den Schwierigkeiten berichtet. Also von meiner Warte aus ganz herzlichen Dank.
Da schließe ich mich gerne an, lieber Tobias, das waren viele wichtige Gedanken und Themen und ich hoffe, dass nicht nur die jungen Leute und auch die Gestandenen zugehört haben. Engagement ist super und ist unheimlich befriedigend, aber man muss sich dann doch auch an die Regeln halten und sich Gedanken darüber machen, was man da tut. Das hast du sehr deutlich klar gemacht. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich wer noch was wissen möchte, auf Quintessenz News gibt es einige Beiträge von den Projekten, die du betreut hast, wo du selber unterwegs warst oder wo auch junge Leute und auch ältere gemeinsam in Hilfsprojekten tätig waren. Das ist immer sehr schön, dass wir sowas veröffentlichen dürfen. Vielen Dank dafür. Also und vielen Dank fürs Gespräch heute.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte und die Fragen, die aufgeworfen wurden, die fand ich auch sehr gut. Es ist immer auch so ein bisschen ein Input für uns. Man macht sich dann Gedanken über bestimmte Dinge und das bringt einen auch weiter. Und liebe Marion, ich denke, das sind nicht nur die Beiträge in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass da so in der nächsten Seite auch nochmal der ein oder andere dazukommt.
Ja, gerne. Freue ich mich sehr drauf.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Tobias Bauer zur ehrenamtlichen Arbeit neben der Praxis, Formulaturen und zahnärztlichen Hilfsprojekten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Ja, und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem heutigen Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg beim drüber nachdenken und auch bei Umsetzen vielleicht Ihrer Ideen und Ihrer Gedanken zu einem nächsten Hilfseinsatz.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.